Deutschlandfunk Nova.
Dein Sonntag.
Zu Gast heute Morgen ist der Filmemacher Johannes Preuß. Er hat eine Doku gedreht über den Goldrausch in Ghana und hat damit einen Studenten-Oscar gewonnen. Und wie das gewesen ist und was in der Doku so passiert, das erzählt er euch jetzt selbst. Erzähl uns doch erstmal, was ist passiert, nachdem du den Oscar bekommen hast? Ich meine, das ist ja schon mal eine Nummer, wenn man so einen Oscar bekommt. Hat sich dein Leben danach irgendwie verändert?
Eigentlich nicht viel. Als Dokumentarfilmer muss man ja mal auch seine Ideen selber entwickeln. Also man muss an Produzenten herantreten und sagen, ich habe die Idee. Die Sache ist, jetzt gibt's natürlich, ich merke das auch schon, dass so generell erstmal das Interesse schon höher ist. Also ich hatte schon ein paar Gespräche mit Redakteuren und Produzenten, die mir überhaupt erstmal zuhören. Mhm. Vielleicht hätten die gar nicht vorher den Hörer abgenommen oder so. Also das gibt es schon, aber ich bin sowieso noch jetzt momentan vor allem in meinem Diplomfilm. Ich mache gerade meinen Diplomfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg und da bin ich so beschäftigt, dass ich auch gar nicht dazu komme, jetzt von diesem Bonus Gebrauch zu machen, sondern es ist eigentlich wirklich diese Schnittarbeit. Ich muss Interviews transkribieren und mir überlegen, wie ich jetzt, also das Material ist gedreht und ich muss mir jetzt überlegen, wie ich den Film zusammenbaue.
Also die richtige Arbeit am Ende jetzt.
Ja, richtig in der Dunkelkammer.
Jetzt ist ja zum ersten Mal der Studenten-Oscar für deinen Dokumentarfilm nach Deutschland gegangen. Du wusstest schon vor der offiziellen Preisverleihung, dass du der Gewinner sein wirst. Wie genau hast du davon erfahren?
Ich war zu der Zeit in Ghana auch wieder, genau, also in dem Land, wo ich den Film gedreht habe. Mhm. Ich mache da so, das ist so mein Job, dass ich für den Deutscher Entwicklungsdienst, GIZ heißt das, drehe ich so Lehrfilme, die da benutzt werden, um zum Beispiel in dem Fall war es jetzt für Mangobauern, wie die ihre Ernte steigern können, wenn die bestimmte Anbaumethoden verbessern und so. Mhm. So, und das habe ich gedreht und es war ein ganz anstrengender Drehtag. Wir waren bei so einem Bauern, der irgendwie die ganze Zeit an seinem Handy war und ich wollte den immer interviewen und filmen, aber er meinte, er muss ganz gewichtige Geschäfte machen und es war super anstrengend. Ich habe also im Auto geschlafen, auf dem Rückweg war völlig fertig und habe mir gedacht, Gott, wie soll man dieses Material zusammenschneiden und dann kommt also so richtig die Arbeit ganz unten, so das wo man sich wieder so ganz klein gefühlt, und dann kommt der Anruf aus Kalifornien. Sehe ich so eine Nummer aus Kalifornien und dann rufen die an. Die haben auch erstmal ein bisschen mit mir gespielt, die haben dann noch gesagt, ja, yeah, we have an issue with your submission. Also wir haben hier ein Problem mit deiner Einreichung. Ja. Und so, ja, und dann ist es im Kopf gerattert, so, was meinen die jetzt? Ist da irgendwelche Rechte, die ich irgendwie, welche Musikrechte, die da nicht richtig abgeklärt sind oder so.
Oh Gott.
Ja, ja. Naja, und dann haben sie irgendwann gesagt, komm hier am so und so vielten, hast du da Zeit, wir wollen dich hier einladen zu uns nach L.A. und
Wie war das Gefühl, als du dann da total verpennt im Auto gesessen hast und diese Nachricht kam und die Leute dich dann versucht haben zu verarschen?
Ja, in dem Moment war es wirklich sowas, dass diese Freude gar nicht so nach außen gekommen ist, sondern dass es wirklich einfach nur so, es war einfach irgendwie Stille. Es war einfach ich saß einfach da und musste erstmal nachdenken. Hm. Ja, und ich habe das auch dem Fahrer neben mir, so einem ghanaischen Typ da, der das Auto gefahren hat, gesagt, ich habe einen Oscar gewonnen. Und sagt er, ja, cool.
Alles klar.
Und hinter mir saß auch noch einer, der so ein Tonassistent, der mir geholfen hat. Und der meinte dann, der war dann eine Weile, war dann nochmal ruhig und dann so, what did you just say? Was hast du gerade gesagt? Ja. Und dann so, ja, nee, ich habe hier irgendwie einen Oscar gewonnen, haben wir gesagt.
Irgendwie so ein Oscar halt. Ja, Mann.
Und dann war aber den Rest der Fahrt war das auch so komisch, weil ich wusste doch gar nicht, muss ich jetzt nicht irgendwie hier rumschreien oder irgendwas, muss man jetzt nicht irgendwas hier machen, aber ich konnte auch nicht. Und dann erst, als ich dann ins Hotel zurückgekommen bin, dann an dem Abend, also dann habe ich meine Mama als erstes angerufen. Klar. Und so, und dann konnte man sich so zusammen freuen. Man braucht, glaube ich, Leute, die einem nahestehen, um so einen Moment, dass man das überhaupt so richtig feiern kann. Weil wenn dann da irgendwelche Leute sind, die dann sagen, ja cool, hast einen Oscar gewonnen.
Verstehen, was das für dich auch bedeutet am Ende. So, ne? Vielleicht gewinnst du ja auch jedes Jahr einen Oscar. Ich meine, ne? Wenn man dich nicht kennt, weiß man es ja nicht. Ne? So.
Ja, richtig. Ja. Genau.
Also. Und dann kam der Abend, an dem du die Medaille überreicht bekommen hast, und dann kam natürlich auch eine Rede und die klang so.
There's something quite ironic about this moment. We made a film about illegal gold mining in Ghana. So we talk about all the destruction that is caused by the obsession of mankind with this shiny, but actually quite useless metal. Now I'm standing here, I have this golden metal, and I'm under the spell of the mammoth that I was talking about in my film.
Also schon ein ironischer Moment. Ja, du machst einen Film über Gold und bekommst dafür Gold. Wie hat sich das angefühlt? Also was war denn so die Ironie, die du da versuchst zu beschreiben? War da wirklich irgendwie so ein Widerspruch in dir? Hast du überlegt, das Ding nicht anzunehmen?
Ja, das behaupte ich ja in der Rede.
Ja, genau.
Diese Überlegung ist natürlich, wenn überhaupt, so kurz gewesen, dass sie nicht wahrnehmbar. Nein, das Ironische natürlich tatsächlich ist, dass es ja, dass auch in dem Film ich so die Frage stelle, was ist es eigentlich, was die Leute so begeistert an diesem Gold? Ja, wieso muss dieser Typ da den ganzen Tag und seine Schuften und seine Gesundheit ruinieren und die ganzen Flüsse zerstören, dass wir am Ende diesen Stein haben, mit dem man ja so viel jetzt gar nicht macht. Also irgendwie wird dein Handys gebraucht oder so. Aber der größte Teil tatsächlich, irgendwie 50 oder über 50% des Goldes landen halt irgendwie in Barren irgendwo. Und dann geht es ja tatsächlich nur um dass man halt so einen glänzenden Stein hat. Ja, und jetzt wird mir auch so ein glänzender Stein dafür überreicht, dafür, dass ich so einen Film gemacht habe. Und darauf wollte ich natürlich anspielen. Dann gab es allerdings einen Moment in der Rede, also ich glaube, die Message ist auch so rübergekommen, habe ich danach die Leute gefragt. Aber ich wollte eigentlich eine Sache sagen in der Rede, die dann in der Aufregung irgendwie verloren gegangen ist. Und das ist ja, dass es natürlich da um mehr geht als um dieses Material von dieser Medaille. Ja, das ist eben, und da wollte ich eben nochmal so ein Tribute geben zu, was Hollywood ja eigentlich ist, auch für mich irgendwie. Das ist ja schon bei aller Kritik, die man an diesem Film vielleicht gefällt einem das nicht alles, aber irgendwie das ist ja schon Wahnsinn, dass sie jedes Jahr mit diesen riesigen Filmen rauskommen und irgendwie die Leute bewegen. Und das wollte ich sagen, dass es ja in dem jetzt Augenblick, also dass es ja irgendwie ironisch ist, dass ich für meinen Goldgräberfilm diese Medaille bekomme, aber eigentlich ist ja dieses, das ist jetzt golden, es hätte ja auch sonst was sein können. Es geht ja darum, dass diese Akademie, die einfach seit Jahrzehnten so tolle Filme machen, irgendwie meinen Film sich angucken und sagen, cool, das gewinnt jetzt, ist jetzt der beste Studentendokumentarfilm des Jahres.
Und es hätte auch ein Plüschtier sein können, was der überreicht.
Ja,
das wäre eigentlich wurscht gewesen.
Genau,
ja.
Genau. Dieses kleine Stück fehlte dann in meiner Rede.
Ja, mein Gott.
So passiert halt.
Ne? Nochmal nachgereicht jetzt.
Richtig.
Wie war das jetzt überhaupt so? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn man dann da so irgendwie in Los Angeles auf so eine Oscar-Preisverleihung geht? Ist das genauso wie bei den großen Oscars? Ist das viel Glamour, roter Teppich und Schnittchen und Champagner und ich weiß nicht, wie läuft so ein Abend ab?
Absolut. Also es ist ja nicht nur ein Abend, wir waren eine ganze Woche und jeden Abend und jeden Tag wurde da massiv aufgefahren. Wir wurden immer morgens mit so einer Stretch-Limo, aber so einer großen, also so einer höheren, dann auch abgeholt und dann wurden wir an ganz tolle Orte gefahren und haben dann berühmte Kameramänner getroffen und abends dann auf Hoteldächern den Sonnenuntergang über L.A. und dazu gibt's dann Cocktails und Champagner und ja, doch wirklich, also richtig so, wie man sich das, glaube ich, so vorstellt. So haben die das schon durchgezogen. Das für uns Europäer irgendwie ist das Witzige natürlich, wo man sich dann erstmal so, wo man erstmal reinkommen muss, ist dann so diese Gesprächskultur. Also es ist ja dann auch wirklich so dieses Smalltalk-Ding. Man steht da irgendwie immer irgendwo und kommen irgendwelche Leute und sagen einem, you're the greatest, du bist der Tollste, du hast den tollsten Film gemacht und so. Nach 5 Minuten Gespräch merkt man, die haben den Film überhaupt gar nicht gesehen. Ja. Und dann kommt irgendwer anders vorbei, ja, und dann ist der greatest.
Ja,
und dann
klar.
Ist man wieder sofort vergessen und ja, also ne, das macht auch Spaß und war schön. Ich will das auch gar nicht kritisieren, aber das habe ich auch gemerkt an den anderen. Da waren ja noch ein paar andere Europäer, es war ja die Katja aus Deutschland noch da und dann war noch ein Schweizer da und so, dass wir irgendwann immer nach diesen Abenden so nach 2-3 Stunden saßen wir dann irgendwann in der Ecke und konnten einfach nicht mehr mithalten. Und die Amerikaner, die Yankee konnten das richtig gut, die haben da mitgemacht und
Smalltalk-Profis.
Ja.
Lass mal ein bisschen über dich quatschen. Du hast eben schon gesagt, du machst gerade deinen Abschlussfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg. Du hast vorher in Bonn studiert. Wie bist du dann überhaupt so in Richtung Filmakademie gekommen?
Also es war schon immer mein Traum, Filme zu machen. Das war dann auch so ein bisschen so eine Skepsis, ob das klappt, ob man damit wirklich sein Leben so bestreiten kann und so, was dann immer sich hingezogen hat. Also ich sag mal so, kurz zu fassen. Also ich wollte eigentlich szenische Regie, so als Kind, ja, wollte ich szenische Regie machen. Mhm. Dann war ich direkt nach der Schule, nach dem Abi, habe ich in Babelsberg bei so Produktionen geholfen, habe bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Licht gemacht und war aber auch bei so ein paar anderen Produktionen dabei und habe gemerkt, dass das irgendwie so eine schwere Maschine ist und so viele Leute und dann sitzt immer so ein Regisseur, der sitzt dann in so einem Zelt, so irgendwie 50, 100 Meter weit weg vom Set und guckt sich dann so auf drei Monitore an, was die Schauspieler machen und flüstert dann einem Assistenten so ins Ohr, was man jetzt ändern sollte. Und dachte, nee, also das ist jetzt irgendwie nicht das Filme machen, was ich machen will. Mhm. Und klar, ich habe mich dann auch so für Politik und sowas interessiert und dachte, nee, so ein Dokumentarfilm, das müsste eigentlich so mein Ding sein. Aber über den Journalismus will ich da irgendwie hin. So, ja, also ein bisschen verquer, aber deswegen, und dann dachte ich auch nicht journalistisch, jetzt auch nicht Journalismus studieren, sondern erstmal Politik. Mhm. Ja, so erstmal irgendwas so hat. Also das war auch, Politik hat mich da schon auch sehr interessiert, dachte ich, also das konnte ich auch irgendwie ganz gut. Und dann wollte ich Politik studieren, wollte es eigentlich auch in Berlin, ich bin ja gebürtiger Berliner, in Berlin machen, FU, super schwierig reinzukommen, also fange ich mal in Bonn an. Mhm. Also dann habe ich in Bonn Politik studiert, hat mir da eigentlich ganz gut gefallen, hatte dann eine Freundin und bin dann auch in Bonn komplett geblieben und habe mich in Richtung aber dann immer mehr auch so Entwicklungspolitik orientiert. Habe dann direkt nach dem Studium beim Deutschen Entwicklungsdienst, DED, den gibt es jetzt gar nicht mehr, das ist jetzt die GIZ, aber bei denen habe ich da angefangen. Und
in Ghana, bist du auch gelandet, ne?
Genau, in Ghana. Ich habe in der Zwischenzeit das mit dem Film auch nie ganz aus den Augen verloren. Ich habe so so eine Studentengruppe gegründet, die Videoschmiede Bonn hießen wir, und haben Filme gedreht, kleinen Film über Obdachlose, dann waren wir in Heiligendamm und wurden da dann auch irgendwie in so einen provisorischen Knast gesteckt. Also so
politisches hatte, schon auch.
Ja, genau, so Sachen. Und dann war eben diese Zeit, okay, Entwicklungspolitik, da habe ich übrigens auch einen Radiosender, also meine eigentliche Aufgabe in Ghana war beim Aufbau eines Community-Radios, einer kleinen Bürgerradiostation in einer kleinen Stadt mitzuhelfen.
Ach, wie cool.
Ja, das war richtig cool. Da war ich 27, bin ich in diese Radiostation gelandet und hatte aber die Kamera mit dabei. Wir hatten eine Sendung in dem Radio, da ging es darum, die Geschichtenerzähltradition so ein bisschen aufzunehmen. Also, dass man in noch kleinere Dörfer, noch so wirklich so, das sind fünf Lehmhütten, die dann irgendwo so ein Pfad, den man dann langlaufen musste, da standen dann fünf Lehmhütten und da war ein Typ und der hat uns eine Geschichte erzählt. Und die haben wir im Radio dann so gespielt, diese erzählte Tradition so am Leben zu erhalten irgendwie. Und da kam dann die Idee, da habe ich jemanden getroffen, der auch Interesse hatte, Filme zu machen und so. Und der diese Chiefs auch kannte in der Region. Es ist ja mal ganz wichtig in Ghana, dass es gibt immer so lokale Chiefs, also so Respektpersonen, über die dann alles läuft. Also wenn man denen ihre Zustimmung hat, dann kann man da vieles machen.
Was also sonst zum Beispiel auch drehen oder sowas. Ja.
Filme drehen, ja, genau. Ja. Da braucht man die Leute dafür. Mhm. So, und der kannte die alle und dann haben wir da so die Idee gedacht, na, dann machen wir das doch noch, diese Idee noch ein bisschen weiter. Wir verfilmen jetzt diese Geschichten auch noch. Also er erzählt uns die Geschichten und wir verfilmen die. Also mit demselben Dorf, mit den Leuten wird es dann umgesetzt. So. Und diese, da haben wir so ein paar Filme gemacht und die haben wir dann auch gezeigt bei allen möglichen Veranstaltungen im Goethe-Institut und vor allem dann auch innerhalb des DEDs oder später der GIZ, dieser Deutschen Entwicklungsorganisation. Und da haben dann Leute gesagt, ah, das ist ja super, sowas könnten wir auch brauchen, dass ihr sowas macht über Themen, die, über die wir arbeiten. Ja? Ja. Also ich habe es eingangs ja auch schon mal erzählt mit diesem Film über die Mangobauern,
ja, ja,
für den ich da jetzt auch wieder unterwegs war. Da fing dann sowas an. Da kamen dann Leute und sagen, ja, wir wollen hier Leuten eigentlich mal erklären, wie Mikrokredite funktionieren. Mhm. Und wenn wir jetzt da so ein Pamphlet schreiben, das liest sich keiner durch. Oder die Leute, die wir erreichen wollen, die können dann oft gar nicht lesen. Wir wollen so mit einem Kinoprojektor durch die Dörfer fahren und Filme zeigen. Und wir wollen genauso Filme in dem Stil, so ein bisschen war das ja so semi-professionell, mhm, und so ein bisschen also die Leute involvieren und so. In dieser Art wollen wir das machen.
So, dass es auch authentisch wirkt, so, mhm, nicht von oben herab oder sowas, ja.
Genau, genau. Und dass es die Leute selber im Grunde genommen sind, dass sie ihre eigenen Nachbarn und so da spielen sehen in dem Film.
Mhm. Und da hast du dann auch irgendwann in diesem ganzen Kontext, als das alles angefangen hat, auch so von dem ganzen Thema illegale Goldminen und so weiter erfahren, dass du ja dann in der Doku, für die du den Studenten-Oscar bekommen hast, bearbeitest? Oder wie bist du an dieses Thema rangekommen?
Genau, ja, das war in dieser kleinen Stadt, die hieß Twifu Praso. Das ist, ja gut, wer kennt jetzt Ghana, aber ziemlich im Zentrum des Landes, so im Süden. Und das war in dem Augenblick, in 2010 war ich dort, fing das an, dass Chinesen eben entdeckt haben, dass man auf eine bestimmte Methode ganz leicht an das Gold kommt. Also ist es ja traditionell, Ghana hieß ja früher auch die Goldküste, also es war schon immer ein Land, in dem Gold eine riesige Rolle gespielt hat. Mhm. Aber bis 2010 haben die Leute riesige Schächte, also entweder natürlich industriell gemint, dieses Mining gemacht, oder man musste eben so dieses die haben eben Schächte gebuddelt. Und die Chinesen, die haben so eine Technik, dass man einfach sagt, okay, wir müssen gar nicht buddeln, weil die Flüsse, die sind ja im Grunde genommen schon tief genug, also wenn man am Flussgrund eben schürft, dann kommt man da viel leichter an das, dann spart man sich die Arbeit, so tief zu buddeln. Mhm. Ja, und das war diese Sache, die 2010 nach Ghana gekommen ist. Das läuft mit so Flossen, das kann man dann in dem Film sehen, wie genau das funktioniert. Und das fing an. Und der Pra River, dieser Fluss, der durch Twifu Praso fließt, der war eben, der ist voll mit Gold. Mhm. Ja, und deswegen war das zu der Zeit so, dass ich das innerhalb dieses Jahres, ich war ein Jahr, sich wirklich diese Stadt auch verändert hat einfach. Also ich hab dann gesehen, wie da die ersten zweistöckigen Häuser gebaut wurden, wie dann auch so ein Teil der Stadt, da ist wie so ein Outlaw-Camp ist da so ein bisschen entstanden, weil diese Goldmine natürlich auch ziemlich viel Geld gebracht haben und dann so ihre eigenen Vergnügungspark, wo dann vieles erlaubt war, was in der Stadt nicht erlaubt war, so konnten die da machen und so. Das war natürlich eine für mich als Journalist, ja, eine spannende Geschichte.
Und das innerhalb von einem Jahr. Ne? Also du hast in dem Jahr, in dem du da warst, gemerkt, da passiert gerade extrem was. Da ist echt Geld im Umlauf, was plötzlich da ist, was vorher nicht da war.
Genau, genau. Ich kannte auch viele Leute, die dann auf mich zukommen und mich da irgendwie mit reinziehen wollen, weil die natürlich immer einen Weg suchen, wie sie das irgendwie ins Ausland bekommen, das Gold und so. Und war da eben ganz nah dran an diesem Thema. Und seitdem hatte ich das im Kopf.
Galamsey heißt deine Doku. Was bedeutet das?
Das bedeutet, es ist so eine Wortschöpfung aus den Wörtern gather and sell. Also hört man jetzt erstmal nicht, es ist so, in Ghana sprechen die Leute ja auch so eine ganz eigene Version des Englisch.
Mhm.
Und dieses Galamsey ist eben, also gemeint ist damit eigentlich erstmal das kleine Small-Scale Mining, also dieses kleinen Minenarbeit.
Mhm.
Ja, aber ja, gather and sell, also sammeln und verkaufen.
Verstehe.
Ja, und wenn man das ganz schnell wo sagt, gather and sell.
Okay, ich verstehe. Und dieses kleine Mining, also das quasi auf kleinem Raum, kleine Mini-Minen an Flussbetten gerne, das zerstört tatsächlich ja dann auch, wie man in der Doku sieht, nachhaltig die Umwelt. Also man sieht so wie die ganze Landschaft umgewalzt wird. Und das ist so auch eine der ersten Begegnungen, die man in deiner Doku hat. Da erzählt nämlich Ali darüber, wie er das sieht.
They are mining without even covering the holes. And in the near future, it's going to be a threat for us. At times you go to some place, you even cry.
Also er erzählt hier, dass dass da gegraben wird, ohne dass die Löcher wieder zugeschüttet werden. Das wird in naher Zukunft, sagt er, eine echte Bedrohung werden, und fügt hinzu, an manchen Stellen willst du nur noch weinen. Das ist ja schon eine relativ eindrückliche Sicht auf die Dinge, und man sieht dann hinterher auch diese Mondlandschaften. Wie hast du das erlebt, diese Landschaften, die da zerstört werden? Was ist das für ein Gefühl, wenn man das sieht?
Ja, na gut, in einer gewissen Weise wirkt es wie eine große Baustelle. Also ja, in dem Augenblick, wie erlebt man das? Man erlebt das natürlich dann als Filmemacher auch noch mal aus so einer anderen Perspektive. Das ist ja, also das ist ja dann in dem Augenblick, verrückterweise ist man ja froh, dass man es sehen kann, weil man es dann braucht in dem Augenblick, also erlebt man,
weil man es transportieren kann, weil man es anderen Leuten zeigen kann.
Ja, ja, richtig, richtig. Aber es ist natürlich eine wahnsinnige Zerstörung, die da stattfindet. Und es ist ja auch nicht so richtig, das ist ja dann auch, also eigentlich muss man das ja mit Luftbildern zeigen, weil man ja da am Boden gar nicht sehen kann, wie gigantisch das eigentlich ist. Ja.
Wer profitiert denn jetzt von diesem ganzen Geschäft? Du hast eben gesagt, am Ende geht es halt dann irgendwie nur, ich sag in Anführungszeichen, nur um Gold. Das heißt, du hast nachher erstmal winzige Mengen von diesem Gold, das wird zu Geld gemacht und am Ende in Barren gegossen. Also, aber wer ist es denn, der da wirklich die große Kohle mitmacht? Sind es denn dann am Ende auch die Arbeiter oder die Illegalen oder ist es die Regierung? Oder also für wen ist das attraktive Geschäft?
Ja, die Geschichte ist ja, dass ja eigentlich das ein großes Problem schon mal da liegt, dass also das meiste Gold wird ja nicht von diesen kleinen Schürfern geholt. Das wird von großen Unternehmen geholt und die sind eben oft in multinationaler Hand. Und da bleibt ganz, ganz wenig Geld, also die zahlen kaum Steuern. Das sind ja auch so Geschichten, die jetzt mit diesen Paradise Papers und mit diesen ganzen Enthüllungen so herauskommen, immer mehr und nicht nur so ein Gerücht sind, sondern die man eben belegen kann, dass diese ganzen Firmen eben wirklich keinerlei Steuern zahlen und sich da enorm bereichern in den Ländern und den ganzen Reichtum herausziehen und auch keinerlei Infrastrukturaufbau oder sowas da groß leisten und dann diese Leute in der Region da zurücklassen und ihnen eigentlich gar keine Chance lassen, also weil oft auch das Land, auf dem man dann normalerweise Landwirtschaft betreiben könnte, dann eben auch schon übernommen sind von diesen großen Firmen. Die den Profit übrigens dann, es gibt in Ghana keine einzige Raffinerie, Goldraffinerie. Das Gold wird zum größten Teil in der Schweiz raffiniert. Da werden die großen Gewinne gemacht. Okay. Also das sind wirklich, wo die Leute Geld verdienen. Das sind diese großen internationalen Goldunternehmen. Jetzt innerhalb dieses Geschäftes des Small-Scale-Minings, dieser kleinen Minenarbeiter, die dann auch oft auch illegal sind, ist es auch, also da bin ich auch nicht der richtige Spezialist. Es ist ja eine Reportage, die so nah dran ist an einem speziellen Fall. Ich kann das jetzt nicht direkt aufschlüsseln. Wie ich den Eindruck habe, ist, dass die Zwischenhändler, also dass die Leute, weil ich habe das ja miterlebt, die das dann aus dem Boden holen und die das dann verkaufen, die verkaufen das eben immer noch zu einem sehr, sehr niedrigen Preis. Also da ist so ein Klumpen, ich habe das mal umgerechnet, soweit wie ich das nachvollziehen konnte, der wohl auf dem Weltmarkt 3000 Euro wert gewesen wäre, den haben die für 250 Euro verkauft zu der Zeit, Wahnsinn, wo ich da war. Und da ist ja eine irrsinnige Spanne und wo genau, also irgendwo muss ja dann dieses illegale Gold dann auch sozusagen legalisiert werden. Ja, und da gibt es so eine, es gibt eigentlich in Ghana nur eine Corporation, die so das Recht hat zu zertifizieren, das ist jetzt quasi legales Gold und das nicht. Und ich nehme mal an, dass im Umkreis davon irgendwie so Zulieferer, die dann da dafür sorgen, dass das dann so legal umgewaschen wird. Weil der Minenarbeiter, der kann ja nicht das große Geld damit verdienen, weil sein Gold eben illegal ist. Und dann muss es irgendwelche Leute geben, die im Umkreis davon eben diese Verwandlung schaffen, die jetzt dieses illegale Gold in legales verwandeln, und die sind wahrscheinlich die innerhalb von diesem Kosmos da das meiste Geld machen.
Du hast schon gesagt, es geht in deiner Doku schon auch um einen speziellen Fall. Es geht auch so ein bisschen auch um diese wirkliche diese Anziehungskraft, die ja irgendwie ja jenseits von Rationalität auch ist, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie nur was, um Geld zu machen, sondern irgendwie gibt es da schon noch irgendwie so einen Zauber rund um dieses Gold. Du hast einen Bürgermeister in deiner Doku, Bosman heißt der, und der versucht das ganz spannend irgendwie auch auf den Punkt zu bringen.
The magnetism that exists between gold and human being is very high. Sometimes you may even send a policeman to effect arrest. They'll go and they'll come and say, oh, there was nobody over there. But when you look at it critically, you see that something fishy has gone on. And what is that something fishy? The something fishy is that magnetism aspect has taken place.
Also er erzählt hier von der starken Anziehungskraft des Goldes. Wenn du die Polizei losschickst, erzählt er, um jemanden zu verhaften, dann kann es sein, dass sie zurückkommt und erzählen, da war niemand. Wenn man das dann überprüft, dann stellt man fest, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und das liegt alles an der Anziehungskraft des Goldes. Das heißt, was er da anspricht, ist auch ein Problem, was die Justiz, was die Behörden angeht, weil auch die sind nicht frei von dieser Anziehungskraft, wenn ich ihn richtig verstehe.
Mhm. Ja, richtig. Und das sieht man dann später auch noch in dem Film. Ja, das natürlich, es geht um viel Geld und diese Polizisten haben auch ein ganz niedriges Gehalt. Da kann auch so ein paar von diesen Goldklumpen können dann mehr sein als so ein Monats- oder Jahresgehalt. Und das sieht man dann in dem Film, dass das natürlich eine irrsinnige Verlockung ist.
Ein spannender Typ, dieser Bürgermeister Bosman. Wie war das Gespräch mit ihm? Also was glaubst du? Glaubst du, er ist da völlig außen vor, was diese Faszination des Goldes angeht?
Ja, ich war jetzt gerade, als du das eingespielt hattest, auch gespannt, wie du das übersetzt, ja. Was er so gesagt hat.
Also, hättest du es anders übersetzt?
Nee, also something fishy is going on.
Ja.
Also der ist natürlich ein... Also kurz zu ihm, der war vorher nicht Bürgermeister. Ich kenne, also was ja auch für mich mir geholfen hat, diesen Film zu machen, ist, dass ich eben die Leute schon länger kannte. Und ihn kannte ich auch. Er war ein Nachbar von mir, also er hat tatsächlich gegenüber von mir gewohnt und er war zu der Zeit, kannte ich ihn hauptsächlich nicht als den Pastor, aber als einen so einen, der in dieser Kirche ganz aktiv war. Ich war bei so einer Seven Days Adventist Church, 7 Tage Adventistenkirche, war da gegenüber. Und da war er immer ganz aktiv und hat immer die Leute und wollte auch, dass ich zu ihm in die Kirche komme und so. Und so kannte ich ihn und ich kannte ihn halt auch so aus so einem ganz, so einem privaten Kontext. Und und dann bin ich zurückgekommen. Das war ja 5 Jahre, nachdem ich eben gelebt habe in der Stadt, dass ich den Film gedreht habe. Und dann war er auf einmal Bürgermeister. Und das war natürlich dann gut. Dann konnte ich halt direkt auch zu ihm und mich mit ihm darüber unterhalten. Und das ist ein interessanter Typ, der ist tatsächlich dann auch nochmal im Knast gelandet irgendwann, aber nicht wegen Gold, sondern wegen so einer ganz anderen Geschichte, das sprengt jetzt vielleicht den Rahmen, aber so der ist eine echt interessante Persönlichkeit.
Eine schillernde Figur vielleicht.
Ja, und hat natürlich ein rhetorisch natürlich nicht zu übertreffen.
Ihr seid ja dann tatsächlich, oder du bist an viele Leute auch rangekommen, du hast eben schon erklärt, man muss Leute kennen, um an Leute ranzukommen, aber ihr habt es dann zum Beispiel auch geschafft, mit Leuten zu sprechen, die illegal Gold aus dem Fluss holen. Rusty ist es zum Beispiel gewesen, der so ein bisschen erklärt hat, wie er das macht, und ihr habt ihn auch begleitet. Und was ich ganz spannend fand, auch über das Thema Umweltschutz gesprochen am Ende der Doku.
Do you sometimes think that the work you're doing it destroys the river?
No. It's because we are working inside. That is why the river has changed like this.
Mm-hmm.
Yeah, because we have been polluting the water.
Do you think it's a problem or you don't mind?
Yeah, it's a problem. But all we need is money. Mm-hmm. Yeah, all we need is money. The mercury is coming in, but we those work in the riverside, we know how to handle everything.
Also er erzählt ihr, dass ihm schon bewusst ist, dass, dass sie den Fluss verschmutzen, aber sie brauchen eben das Geld und das Quecksilber, mit dem das Gold ja quasi reingewaschen wird oder rausgeholt wird, auch aus dem Dreck, mit dem die Goldkörnchen am Ende dann gebunden werden. Da sagt er, klar landet davon irgendwie was im Fluss, aber sie wissen, wie sie damit umgehen müssen. Sie haben alles unter Kontrolle und wenn man sich das dann anguckt, wie die damit arbeiten, also mit der Hand zum Beispiel, einfach pur in der Hand Quecksilber, gibt es eine Szene, wo ich dann auch denke, naja, so sicher bin ich mir da nicht.
Mhm.
Wie war das so mit denen unterwegs zu sein? Also kannst du auch nachvollziehen, dass sie sagen, ja, wir brauchen halt die Kohle und das ist ein Mittel, um die Kohle zu bekommen?
Mhm. Ja, also dieser Moment, in dem er sich das Quecksilber dann auf die Hand schüttet, ja, einfach so, das ist natürlich auch ein Riesenschreck gewesen, als ich daneben gestanden habe und dann, ich hatte ja wirklich in dem Augenblick die Kamera, es ist ja dann so, oh, und dann sehe ich das, dass er sich das auf die Hand schüttet, das ist natürlich ein Schreck und, man, ja, und dann und in dem Augenblick ist natürlich, und dann sagt er noch irgendwie sowas wie, ja, ich weiß halt, ich mache das schon seit Jahren, sagt er in dem Augenblick ja wirklich dann auch noch, ich mache das schon seit Jahren, ich weiß halt, wie man damit umgehen muss. Ja, es ist, ja, da bekommt man schon einen Schreck und kann man das nachvollziehen? Ja, also er erzählt ja auch so ein bisschen dann an einer Stelle so, dass er jetzt, fragt ihn ja einer von meinen Leuten, mit denen ich da unterwegs bin, warum er da nicht verheiratet ist und dann sagt er, naja, ich will jetzt nicht seine Kinder und seiner Frau dem Elend aussetzen und es ist schon irgendwie so, dass man so mitbekommt und dann sind wir auch bei ihm zu Hause, es ist so eine, der wohnt in so einer, wirklich so ein Bretterverschlag, dass man sich denkt, naja, was wie viele andere Möglichkeiten hat der?
Und er wirkt ja auch relativ sortiert, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass er nicht reflektiert, also er wirkt tatsächlich schon, als hätte er möglicherweise viel über Optionen nachgedacht. So, ne?
Ja, es ist eben in dem Augenblick irgendwie das, wo er merkt, okay, damit kann ich jetzt überleben. Mhm. Und ja, da kann man immer mit diesem erstes Fressen dann die Moral, ne? Also es ist eben tatsächlich so, dass der, glaube ich, dieses Naturschutzthema, er sagt, er weiß ja auch, er wusste ja auch über das Mercury und so weiter, aber das ist in dem Fall eben nicht, wenn du erstmal gucken musst, wie du ja genug Essen auf den Teller bekommst und so, dann
ja,
da irgendwie so ein paar Tropfen Mercury da im Fluss landen.
Mein Gott, ja.
Ja. So, also es ist ganz schwierig natürlich für uns, ne? Also das ist, glaube ich, wirklich auch so ein Sprung im Kopf, den wir nicht so richtig machen können. Wir sind halt in einer ganz anderen Welt und da probiere ich halt einfach nur, ihm zuzuhören und so, wie ist das für ihn? Mhm. Aber das kann, so richtig, glaube ich, da muss man da richtig leben und in seine Haut stecken, um sich da irgendwie ein Urteil oder so ja, erlauben zu können. Oder ja.
Jetzt machst du sonst viel Filme für Ghana, in Ghana. Ist jetzt die Doku eigentlich auch in Ghana gelaufen?
Sie ist an so ein paar Stellen in Ghana schon gelaufen, aber das steht jetzt tatsächlich an. Also da habe ich jetzt auch Leute, die das unterstützen wollen, die sagen, ja, das muss jetzt unbedingt auch mal ein bisschen weiter in Ghana gezeigt werden. Und das wird jetzt 2018 irgendwann, also sobald ich mit meinem Diplomfilm fertig bin, würde ich das gerne machen, dass man mal, da gibt es so ein paar Stellen, wo ich den dann gerne zeigen würde.
Was hast du bisher so für Reaktionen bekommen jetzt, weiß ich nicht, in Afrika oder auch außerhalb von Afrika auf den Film?
Also ich habe ja den gezeigt den Leuten, den ich, viele, die auch mitspielen in dem Film, die finden den gut, finden den richtig gut. Ich überlege gerade, was man...
Ist ja auch nicht natürlich, weil es tatsächlich ja schon auch da um politische Schwierigkeiten geht und um Illegales.
Ja.
Ne? Also, aber das war alles okay für die Protagonisten.
Für die Leute, denen ich es gezeigt habe bisher. Ja. Aber das stimmt schon, dass natürlich auch diese ganze Geschichte mit der Polizei und so, ich weiß auch nicht, wenn das jetzt ein bisschen größer noch, was da kommt. Also die Sache ist tatsächlich, dass dieser Fall mit der Polizei insofern, also die sind tatsächlich auch komplett alle nicht suspendiert. Also diese Polizisten, die da als korrupt, also es gibt eine Stelle, in der über Korruption so spekuliert wird, die sind dann tatsächlich alle auch rausgeschmissen worden aus der Polizei und durch andere ersetzt worden. Also ich glaube, da gibt es diese innere Einsicht auch schon. Also deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich den auch da zeigen könnte, ohne, also wenn jetzt diese Polizisten, die da in dem Film als korrupt bezeichnet werden, wenn, dies wäre natürlich ein Riesenproblem.
Ja, das glaube ich auch, ja genau.
Aber da das jetzt, da die jetzt ausgetauscht worden sind, scheint ja auch innerhalb der Polizei so zumindest, also ich glaube, die sind nicht gefeuert worden, sondern die wurden einfach an einen anderen Platz verlegt. Ja, dass man gesagt hat, okay, wir wissen jetzt nicht, also ja, was da jetzt wirklich gewesen ist, aber wir tauschen euch jetzt mal aus. Und das zeigt ja irgendwie, dass es sowas schon gegeben hat und deswegen glaube ich, dieser Widerstand, also auch an der Stelle jetzt dann nicht so, so schlimm, also so, ja. Aber es wäre natürlich interessant, jetzt mal zu sehen. Also die Sache ist, dass in Ghana auch mittlerweile diese Diskussion auch ziemlich noch sich weiterentwickelt hat und momentan ein noch viel größerer, das nennt sich richtig War on Galamsey, stattfindet. Und deswegen ist, glaube ich, also auch so ein bisschen, also es würde tatsächlich hereinpassen in diese Zeit. Also es gibt eigentlich eine Stelle in dem Film, wo ich ja im Grunde genommen sage, naja, das eigentliche Problem sind ja die legalen Goldminen, die Leute eben aus ihrem Land da also nichts für das Land machen und sie ihnen keine andere Wahl lassen als. Und ich glaube, das ist sowas, was wenn man an diesem Thema jetzt noch mehr arbeitet, wo man wirklich auf Probleme stoßen könnte in dem Land, dass man eben sagt, diese kleine Minenarbeit, die zerstört die Umwelt und so weiter, das ist jetzt auch quasi so ein akzeptierter Diskurs und da ist man, glaube ich, so, also das kann man sagen und da kann sich sogar dann noch irgendwer hinstellen und den Film halt anpreisen. Was jetzt natürlich so ein bisschen noch so ein Problem ist, wo eben, wenn man jetzt wirklich das noch mehr in diesem Thema arbeiten würde, was ist denn eigentlich hier mit diesen legalen Minen und warum zahlen die keine Steuern und warum machen die nicht dies und warum bleibt da nichts? Und ja, also dann, ich glaube, wenn man, deswegen glaube ich, der Film so an sich, der wird ganz gut, also da wird man nicht, der ist so ein bisschen im Zeitgeist. Also das ist momentan wirklich so ein ganz Ghana, wir müssen damit aufhören, es gibt auch einen kompletten Stopp, man darf das nicht mehr machen und es wurde so eine Einheit durchs Land geschickt, die diese ganzen Bagger und so weiter wirklich einfach verbrannt hat. Die ist einfach dahin und hat die in Brand gesteckt, da habe ich so Videos auch gesehen. Da ist man ganz heftig dagegen vorgegangen. Ja, weil es eben so weit gegangen ist, dass diese Flüsse wirklich eben ja, die ganzen Anwohner auch vergiftet haben, weil die holen ja alle ihr Wasser zum Kochen und so weiter aus diesen. Und deswegen ist man da an so einer Stelle, dass glaube ich, dieser Film, wenn die den sehen würden, dass das dem entspricht, was man da auch darüber denkt.
Also gerade auch gut reinpasst in die Entwicklung.
In die Zeit, ja.
Bei dir steht jetzt an, dein Masterprojekt quasi fertig machen, dein Film fertig machen.
Diplom.
Ne? Diplom, Entschuldigung. Dein Diplomprojekt fertig zu machen. Weißt du schon, was danach so geht? Hast du schon Pläne für eine nächste Doku, für ein nächstes Projekt? Oder sagst du jetzt erstmal, alles gut so und mal chillen?
Ja, nee, tatsächlich, ich habe jetzt gerade noch heute Morgen und gestern ein bisschen an einem Treatment geschrieben. Ja, das ist jetzt, also da wir möchten uns, also mit ein paar Kollegen noch von der Filmakademie möchten wir uns bewerben auf sowas, das heißt junger Dokumentarfilm. Da kann man, ja, dann muss man ein Treatment für schreiben und das geht immer sehr viel früher, als das, bis man dann anfangen kann zu drehen. Da gibt es jetzt bald Ende Januar die Deadline.
Das ist eine Förderung im Prinzip.
Das ist eine Förderung für ein Dokumentarfilmprojekt, genau. Und da haben wir, das hängt auch so ein bisschen mit dem Film zusammen, weil witzigerweise geht es da um jenigen, der den Film, der Galamsey geschnitten hat, also mein Editor von Galamsey, der ist nämlich der wurde adoptiert, der kommt aus Bolivien, aus Potosí. So, und der will jetzt zurück und der will sehen, und der hat ja 5 Geschwister mindestens, von denen er weiß, und der will sehen, wie sind die aufgewachsen, und er ist in Deutschland aufgewachsen, er hat einen Oscar mitgewonnen, er hat sich entwickelt, er hat sich entfaltet und so weiter, und dass er auch sehen kann, wie wäre so eine parallele Entwicklung in einem anderen Ort möglich gewesen, und dass man das so als Zuschauer so ein bisschen mit erleben kann.
Klingt sehr spannend. Dafür auf jeden Fall euch viel Erfolg, auch für die Förderung, dass das gut geht. Wenn man jetzt Galam Say irgendwo gucken wollen würde, gibt es da Möglichkeiten? Also planst du das noch irgendwie jetzt in die Kinos zu bringen oder gibt es denn irgendwann mal im Netz oder sowas?
Da arbeiten wir noch dran. Zur Berlinale wird es eine Vorführung irgendwo, also nicht auf der Berlinale, aber so abseits von der Berlinale wird es das geben. Ja, wenn man die Augen offen hält und so, dann gibt's da vielleicht auch, kriegt man das vielleicht auch mit.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg bei allem, was du jetzt noch anpacken wirst in nächster Zeit und vielen Dank für deine Zeit. Johannes Preuß war zu Gast hier in Dein Sonntag. Er hat mit seiner Doku Galam Say einen Studenten-Oscar gewonnen. Einen schönen Sonntag dir noch.
Vielen Dank, Sebastian.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.